Persönlichkeiten ganz persönlich im Talk mit Tatjana Lackner. Viele interessante Gesprächspartner habe ich über die Jahre interviewt. Gerne stelle ich heute meine Fragen mal innerfamiliär und in eigener Sache. Zu Gast ist heute mein Vater, Oscar Cortez, Professor an der Universität in Santa Cruz in Bolivien. Gerne versuchen wir das Interview auf Deutsch, denn sein Deutsch ist besser als mein Spanisch. Und zwischendrin helfen wir einander mit Englisch aus. Herzlich willkommen, lieber Oscar.
Es freut mich unwahrscheinlich, hierher zusammen mit dir zu sein, Tatjana.
Du sag mal, jetzt kennt ja meine Podcast-Community dich nicht. Stell dich doch mal bitte unserer Podcast-Community kurz selber vor. Da habe ich dann nicht so viel lernen müssen in der Anmoderation. Das kann man selber am besten.
Ich habe in München studiert. Ich bin Diplom-Wirtschaftsingenieur. Dann habe ich Wirtschaft gemacht. Anschließend bin ich Rechtsanwalt geworden. Und außerdem habe ich das Glück, 6 Sprachen zu sprechen. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, aber ich gebe Unterricht seit 48 Jahren an der Universität in Bolivien.
Und zwar mit welchen Fächern? Also kann man die übersetzen? Was wäre das bei uns?
Die kann man übersetzen, weil es ist leicht in Wirtschaft, in Wissenschaft im Allgemeinen, aber auch in Ingenieurie.
Ja. Und also Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswesen wahrscheinlich, weil das ist auch bei deinem Ding dabei, bei deinem Studium.
Genau. Und zusätzlich habe ich ein paar Meisterschaften gemacht. Also mein MBA habe ich gemacht und mein PhD.
Sehr cool. Sehr cool. In der Wissenschaft streiten die Lager, Oscar, nämlich die der Sozialisierungsfans mit denen der Genetiker. Wir beide, am eigenen Leib erfahren, wie stark die Vererbungslehre wirkt. Du hast mich erst mit 21, sogar ein bisschen später kennengelernt. Welche Ähnlichkeiten hast du entdeckt?
Ich muss sagen, leider, du bist mir sehr ähnlich. Und ich glaube, dass im Blut ist mehr als
in der Sozialisierung. Nachdem ich nicht bei dir im Amazonas aufgewachsen bin, sondern in Europa bei den Großeltern in München damals noch geblieben bin, fällt eine diesbezügliche Sozialisierung eigentlich weg. Neben den optischen Ähnlichkeiten, die uns immer wieder die Menschen sagen, dass ich von deinen 5 Kindern, ja, als erste wirklich dir optisch am ähnlichsten bin, finde ich vor allen Dingen gespenstisch, dass wir unabhängig voneinander ein Buch geschrieben haben mit ähnlichem Titel und ja auch ähnlichem Inhalt, ohne dass wir uns da abgestimmt hätten oder voneinander gewusst hätten. Das heißt, auch beruflich sind wir da schon oder bin ich da auch in eine sehr ähnliche Richtung gegangen.
Das stimmt, absolut. Und das ist sehr, sehr, sehr schön, weil wir haben nicht einmal vorher darüber besprochen. Und als wir uns getroffen haben, haben wir entdeckt, dass wir so ähnlich sind und so viele Sachen sozialisch
betrachten haben und analysieren. Und also es war damals die Kommunikationsgesellschaft und du bist ja laufend irgendwie im bolivianischen Fernsehen als Analyst, der politische Situationen auf den Punkt bringt.
Ja, das stimmt. Und mir macht wahnsinnig viel Spaß, nicht nur über Politik, sondern über Wirtschaft und über Ingenieurie zu sprechen. Es macht mir viel Spaß, über den Menschen zu sprechen. Und ich hatte vor mir meine Tochter, die nie mit mir zusammen groß geworden ist und trotzdem so viele Ähnlichkeiten wir hatten. Und wir haben sogar, das ist wahnsinnig, die Leute vielleicht werden es nicht glauben, sogar denselben Titeln für unsere Bücher geschrieben haben.
Ja, das war schon gespenstisch, also das fand ich auch.
Wahnsinnig interessant.
Und das ist auch so interessant, weil in Europa schon tendenziell diese Sozialisierungsidee sehr groß ist im Sinne von, na, es ist schon wichtig, wo man aufgewachsen ist und wer einen beeinflusst hat. Und das stimmt auch bestimmt. Aber ich habe so den Eindruck, ja, gibt schon Dinge, die da schon auch im Blut liegen, wie du sagst, und auch in der Genetik. Das ist wahr. Wie ist denn das? Wenn man sich das jetzt mal bei dir anschaut, von wegen Genetik, Also es ist zwar eindeutig belegt, aber es gibt eine Reihe von Dingen, ich habe das mal recherchiert, die Kinder von der Vaterseite erben. So zum Beispiel der Fingerabdruck. Jeder Fingerabdruck ist zwar höchst individuell, aber trotzdem scheinen die Fingerabdrücke von Kindern eher denen ihrer Väter zu ähneln als denen ihrer Mütter. Und dabei muss man aber natürlich immer sagen, dass die Wissenschaft bis heute noch nicht genau weiß, wie der Fingerabdruck überhaupt konkret entsteht. Was hast du denn von deinem Vater geerbt, dem in Santa Cruz sogar eine Statue gewidmet ist? Ich habe die mal besichtigt von Martin Cortés.
Es ist nett und interessant, was du jetzt gerade sagst. Man sagt auf Deutsch, dass Arbeiten Spaß macht.
Ja.
Und wenn ich irgendwas von ihm geerbt habe, ist diesen Spaß bekommen. Es macht mir Spaß zu arbeiten. Und ich mache das, was ich gerne tun möchte. Erstens einmal, das macht mich glücklich. Und zweitens, was mir nicht Spaß macht, dann versuche ich nicht einmal zu machen, weil ich sage, ich werde nicht glücklich sein. Und als wir uns getroffen haben, als ich deine Schule besucht habe, dann habe ich gesehen, wie du Spaß dabei hast. Und wenn jemand den Spaß hat, kann unmöglich unglücklich sein. Mhm. Und ich glaube, du hast es geschafft. Du hast geschafft, glücklich zu sein, erfolgreich bei der Arbeit zu sein und außerdem Spaß dabei bekommen.
Ja, also ich gebe zu, es gibt natürlich jetzt als Unternehmer neben Bilanzen lesen und so weiter auch immer wieder ein paar Teile, die keinen Spaß machen, aber ich sehe es genauso. Ich glaube, man ist nur gut bei Dingen, wo man wirklich auch dafür brennt und dabei ist.
Das stimmt.
Ja.
Leider, möchte ich sagen, bei uns in Bolivien, ich glaube in der ganzen Welt, es scheint so, als ob die Leute, die in der Regierung sind, denken, wie könnte ich den Unternehmer irgendwie stoppen und schaden.
Ja, absolut.
Genau.
Ja.
Warum? Weil die bürokratisch denken. Die haben nie irgendwas gebaut, nie irgendwas gegründet, nie irgendwas erreicht, weil die wissen, ob es tue oder nicht, bekomme ich mein Gehalt jeden Monat. Und sind dieselben Bürokraten hier in der China, in Deutschland oder in Bolivien.
Absolut, ja.
Das sind Typen, die wirklich gezwungen müssten, also die müssten, bevor sie Beamten sind,
mal irgendwas selber schaffen, oder?
Genau. Oder mindestens eine Lehre machen, wo man sieht, wie schwer ist, irgendwas zu begründen.
Ich habe es gemacht. Ich habe nach der Matura eine Lehre gemacht und zwar, um Muttern zu beruhigen, glaube ich, auch ein bisschen. Ich habe mich eine Zeit lang mit meiner Gesangsstimme auseinandergesetzt und da habe ich eine Buchhändlerlehre gemacht, weil durch die Matura, also du kennst es in Deutschland, nachdem du dort studiert hast, noch unter Abitur einem 2 Jahre angerechnet werden. Aber das, was du sagst mit dieser IQ-Sphäre für Unternehmer, ist wahr, denn auch in Österreich ist es so, dass nicht unterschieden wird zwischen jemand hat ein Geschäft, jemand führt ein Unternehmen, alle zahlen wir in die gleiche Wirtschaftskammer ein. Also es gibt hier nicht einmal die große Unterscheidung. Und auch Deutschland ist jetzt nicht unbedingt ja, so ein Gründungs-IQ-Sphere-Land. Das scheint schon was zu sein, was jetzt zum Teil in Amerika ein bisschen, oder auch in Australien habe ich es erlebt, ein bisschen besser funktioniert oder ein bisschen inspirierender ist für Unternehmer.
Auf jeden Fall. Leider, die Regierungen machen das, diese Illusion irgendwie nicht mehr so schön ist, weil du als Unternehmer vom 25. Jeden Monat denkst du, wie viele Leute sind von mir abhängig?
Ich muss Gehälter zahlen.
Die Beamten, die bekommen sein Gehalt, ob die arbeiten oder nicht, ob die leisten oder nicht, ob die es machen schlecht oder nicht, die bekommen ein Gehalt. Aber du musst denken, zum Beispiel, sagen wir, ich bin jetzt Präsident von einer Firma. Wir haben ungefähr 1000 Leute.
Wirklich?
Ja. Und wir müssen denken, wenn wir jetzt brechen, das sind 4000 Leute, die nichts zu messen
mit
haben.
Familien, mit Familien?
Genau, vier pro Familie, so ungefähr.
Und was stellt ihr her oder was produziert ihr da in der Firma?
Wir produzieren irgendwas so wie Schokolade, der Name ist Schokolade, wir machen vom Kakao für Milch mischen.
Ja, da sitzt ihr an der Quelle im Amazonas, da sind ja die ganzen...
Du wirst lachen, aber wir müssen die ganzen
Kakaobohnen importieren?
Importieren. Wir haben, Gott sei Dank, Zucker von uns selbst und ein paar Sachen. Aber die Handkräfte sind alle Bolivianer. Das ist eine von unseren Produkten. Und dann vertreten wir ungefähr 20 Produkte von Japan, Panasonic, Helier, von Batterien. Wir haben die ganze Gamme von Kühlschränke, Fernsehen, Aircondition und anderen von anderen Ländern. Wir importieren sogar von Griechenland und von der Türkei ein paar Produkte, wo wir arbeiten in unserer Firma. Und wir haben 1000 Leute, die davon leben.
Aber da kann ich mich noch gut dran erinnern, als ich dich kennengelernt habe, und da war ich wahrscheinlich schon 21, 22. Es war jedes Mal irgendwie ein anderes Business oder kam was dazu. Bei uns in Europa kennt man das nicht. Da macht man irgendwann sein Geschäft oder seine Bäckerei auf oder seinen Papierwarenhandel oder und dann hat man den halt. Also ich habe jetzt die Schule des Sprechens seit 33 Jahren, seit 1994, also das habe ich eben jetzt. Bei dir, ich kann mich erinnern, du hattest irgendwann... Da war bei dir im Büro, als ich dich besucht habe in Bolivien, ganz hohe Meter und Türme mit Schulbüchern. Du hattest einen Schulbuchverlag. Also ich weiß nicht, das waren so viele Dinge. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, da kann man sich wahrscheinlich schon auch ein bisschen mehr ausprobieren und ist nicht so definiert auf ein Ding. Was hast du da alles gemacht?
Mein Vater hat das Hotel gehabt und das ist jetzt 50 Jahre alt. Das Hotel, aber das gehört der Familie und wir sind 12 Geschwister.
Gottes Willen.
So dass ich es immer versucht habe, andere Sachen für meine Familie zu tun. Und da habe ich Bücher, ich schreibe die immer noch. Sind Bücher von Kinder, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Klasse. Die habe ich immer noch. Aber nebenbei...
Schulbücher. Und die sind, also das sind jetzt Bücher für Mathe oder für Englisch oder was?
Na, die sind für also Grammatik, Mathematik und alles, was die Schüler haben. Cool. Das habe ich schon mal gemacht. Jedes Jahr, was ich immer tue, ist ein bisschen zu ändern und zu modernisieren. Mhm. Die habe ich jetzt nicht mehr in Papier, sondern auch in Flash
Digital
Memories.
Okay, cool. Und du hast so eine komische Figur erfunden, so einen Toucan oder sowas. Genau. Die Kinder lieben den. Was ist das?
Genau. Zuerst hatte ich mit einem, das sind wir in Toucan.
Ja, ein Historiker.
Ein Historiker. Damit die sich ein bisschen, die Kinder, die leben und die lieben Kleinigkeiten, die mit denen sie sich identifizieren können.
Und der Toucan ist ja letztlich, glaube ich, die Traditionsfigur von Bolivien. Genau. Das ist so das Tier, das Nationale.
Und der letzte war ein Affe, ein schöner Affe.
Mono.
Mono, genau. Und der hieß Martin, im Namen
des Vaters, wirklich.
Mein Vater, genau. Und Martin spielt mit den Kindern. Der sagt zum Beispiel, aber Tatjana, sag mal, 2 mal 2, wie viel ist es?
Ah, okay.
Und der spielt mit dir und ohne, das nennt sich auf Spanisch, das Lernen beim Spielen.
Ja, spielerisches Lernen, das gibt es auf Deutsch auch. Ja.
Genau, spielerisches Lernen.
Und Edutainment, Infotainment.
Genau. Mhm. Und das Kind ohne zu wissen, auf einmal lernt und er weiß. Oder der spielt mit Würfeln und der hat eine Frage, die Frage muss beantworten. Und
also so quizmäßig, ein bisschen.
Genau, Monopoly. You know yeah. Monopoly, sure. Here you have. So eine Art Monopoly.
Man würfelt und dann muss man wieder was machen.
Und machst du 1, 2, 3, 4, 5 und der 5 sagt, ja, sag mal, welche die Hauptstadt vom so und so viel ist. Mhm. Da musst du antworten. Mhm. Wenn du nicht antwortest, zwei nach hinten, wenn du gut antwortest, zwei nach vorne und
aber
so.
Wie machst du das alles nebenbei? Also wenn ich jetzt Schulbücher schreiben würde und du hast ja wirklich für etliche Klassen, ich habe mir die angeschaut, die sind pädagogisch super aufbereitet. Ich finde sie lustig. Ich finde das mit dem Affen besonders witzig. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe meinen Großvater Martin Cortez nie kennengelernt, aber ob ich so lustig finde, dass das ein Affe ist, der nach ihm benannt ist, weiß ich nicht. Aber das würde ja eigentlich schon den ganzen Ruhestand, du könntest ja in Europa, wärst du länger längst in Pension, du bist jetzt 74, das machst du aber alles nebenbei.
Ja, es ist folgendermaßen. Wie viele Stunden hat der Tag?
Ja, deiner mehr offenbar.
Nein, das sind 24 ja. Stunden. Gut. Wenn du schläfst, wie mehr schlafen, 8 Stunden, dann hast du weniger.
Ja, wir schlafen keine 8 Stunden, wir genau. 2 schlafen 6.
Wir schlafen 6. Mhm. Und sobald, und sogar beim Schlafen, weil schreibe, ich habe jetzt ein, ich habe es vergessen, dir zu bringen. Ich habe ein Buch mit Gedichten geschrieben.
Okay.
Die sind wahnsinnig schön. Es ist sehr, sehr, möchte ich sagen.
Kitschig, cheesy.
Kitschig, einige. Mhm. Sehr,
aber voller Herzblut. Na,
genau. Und die anderen sind sehr Lebenswerte, die
okay,
jetzt
so
verloren gehen.
Ja.
Genau. Aber es ist schlecht, dass ich sage, es ist wirklich gut, aber wirklich habe ich es gut gemacht. Und
ja, und einige deiner Bücher sind ja sogar auch übersetzt worden. Also ja. Das ist ja auch was ich cool finde. Wenn wir jetzt mal anschauen, Martin Cortez war geschäftstüchtig, sagst du. Das hast du von ihm geerbt und ich finde auch, also ich konnte mich in den 80er Jahren mit dieser Work-Life-Balance gar nicht identifizieren, weil ich auch gefunden habe, Work ist ja auch ein Teil unseres Lives. Ja? Dann hast du, also der hat letztlich, der Martin Cortez, das bekannte Hotel Cortez in Santa Cruz gegründet, das heute noch Teile eben jemand aus der Familie führt. Was ich so beeindruckend fand, als ich bei dir etliche Male war, seine Bilder zieren die Wände der Wirtschafts- und Handelskammer deiner Stadt. Das habe ich noch nicht geschafft, muss ich sagen. Auch du bist dort bereits verewigt. Also ich meine, unsere Kinder kennen ganz bestimmt das Gefühl, in sehr erfolgreiche Fußstapfen zu treten. Wie hast du das so empfunden? Weil das ist ja dann gar nicht so leicht.
Ja, es ist so. Wenn du arbeitest, die Leute sehen, was du tust. Du musst Folgendes bedenken. Ich gebe Unterricht an die Universität die letzten 48 Jahre. Im Durchschnitt 1000 Studenten pro Jahr.
Es ist wurscht, wo man mit dir hingeht, Oskar. Du triffst immer irgendeinen ehemaligen Studenten, der sagt, der heute irgendwo Direktor von irgendwas ist und sagt, ich habe bei deinem Vater studiert.
Ja, genau. Und das sind insgesamt 48.000 Leute, die bei mir in der Schule waren. Und die Leute, die das sehen, mit welcher Liebe du deine Arbeit machst, die erkennen dich. Ich habe zum Beispiel ungefähr um die 60 Prämien bekommen.
Wahnsinn.
Und zweimal bin ich als der Professional des Jahres
ja,
ernannt.
Ja.
Und
ich war nur einmal Trainerin des Jahres.
Naja, siehst du, dass wir mehrere Sachen ähnlich haben.
Das ist relativ äquivalent.
Äquivalent, yes.
Und diese beiden Länder sind ja letztlich, Bolivien und Österreich, sind beides Binnenländer, also haben keinen Meerzugang. Wobei, ich glaube, die Bolivianer bemühen sich dauernd um irgendeinen Meerzugang. Also da gibt es ja schon so Bestrebungen. Aber also ich finde es natürlich schon, wenn man diese Länder vergleicht, es ist ganz unterschiedlich. Und das nicht nur aufgrund der Klimazonen, sondern natürlich auch der wirtschaftlichen Situation. Wo siehst denn du die Unterschiede oder Ähnlichkeiten?
Das erste Vergleich, das ich machen kann, ist, dass es leider die Österreicher, die haben immer versucht, besser als die anderen zu sein. Mhm. Sie vergleichen sich mit den Besten, um die Besseren zu sein. Wir haben leider gehabt, dass wir am Anfang hatten wir immer, immer uns verglichen mit den Besseren.
Wer war das dann von Bolivien aus oft euer Battle-Partner? War das Chile, war das Argentinien?
Nein, wir haben immer Brasilien und Argentinien gehabt als unser Vor. Chile war unser Feind wegen des Meeres und wegen immer. Peru, es ist ähnlich zu Bolivien, aber zu einem Teil von Bolivien. Mehr Leute sagen Bolivien und die wissen, dass Bolivien, die wissen nicht, dass Bolivien sehr, sehr, sehr verschieden ist. Die Leute vom Norden und vom Süden sind absolut wie zwei Länder.
Ja, völlig.
Absolut.
Ich bin von unten, also bei dir im Amazonas ist ja Weihnachten warm, erster Punkt.
Ja.
Ist es irgendwie so, also wenn ich meine beeindruckendsten hier an ein paar Sachen erzähle, an deinem Golfplatz stehst du bei irgendeinem Loch und willst abschlagen und daneben gibt es ein Schild, da steht drauf Legatos? Oder heißen die so?
Ja, Lagartos.
Lagartos, also das sind Mini-Krokodile. Ja? Also das war mein erstes Gefühl von, nein, ich gehe nicht auf deinen Golfplatz, wo die Krokodile rumlaufen. Wenn du es dir denkst, bei dir in Südamerika, wo hast du das erlebt? Also in Bolivien, aber jetzt gehen wir es mal durch. Wir hatten Fidel Castro in Kuba.
Ja, Kuba? Ich war ja vor zwei Monaten in Kuba. Die haben sogar die Seele verloren. Also 60 Jahre Revolution. Wo gibt es denn das? Nirgends. Die Leute, die an der Regierung sind, sind die wahnsinnig reich. Und die Ärmsten sind jeden Tag ärmer. Und du kannst nicht einmal eine Kuh besitzen, weil alles gehört der Staat.
Ja, also eine Enttäuschung, Fidel Castro. Dann Fidel schauen wir es an.
Schauen wir an, Nicaragua.
Okay.
Gehen wir nach Venezuela, so ein reiches Land.
Wer war dort, sag mir?
Maduro.
Maduro, natürlich, ja.
Dann geh zu Peru. Und du kannst Venezuela sehen. Du kannst Argentinien sehen. Du kannst jetzt Brasilien sehen. Und der ist ein Gauner, der wieder zurückgekommen ist. Ein Gauner. Der war im Gefängnis, weil er so viele Sachen gemacht hat. Und jetzt der Präsident.
Ja.
Warum?
Und die Menschen sind wirklich, also das ist, also Venezuela wäre ein wirklich reiches Land, das muss man sagen.
Venezuela war ein ganz reiches Land. Und warum kommen die wieder zurück? Weil alle, was die kaputt machen, die Linken, müssen die Rechten, um irgendwas zu sagen, wieder mal reparieren. Und das
also
kostet.
Die konservativen Bürgerlichen,
ja, okay. Ja. Und das kostet.
Was mit Ortega?
Ortega, das ist ein Gauner.
Ja.
Der hat Leute umgebracht und die Frau von ihm ist die Vizepräsidentin. Also,
als wir heute hierher gegangen sind, haben wir einen jungen Mann gesehen mit einem Che Guevara-T-Shirt. Da warst du auch nicht begeistert. Also auch Che Guevara war auch eine Enttäuschung, oder?
Che Guevara war eine Lüge von vorne bis hinten. Erstens einmal, Che Guevara, der hat kaputt den Banco Central in Kuba gemacht, der hat kaputt die Wirtschaft gemacht, der hat kaputt die Agrikultur gemacht. Und der Fidel Castro konnte ihn nicht mehr sehen und er hat ihm nach anderen Ländern geschickt, um die Revolution zu exportieren. Ich werde dir was sagen. Das geht so weit, dass die Regierung von Kuba hat uns Ärzte im Klammer, Ärzte, weil die waren nicht Ärzte, nach Bolivien geschickt.
Okay.
Und wir müssten als Bolivianer 5.000
US-Dollar damals
US-Dollar bezahlen. Ja. Von diesen 5.000 US-Dollar, 400 zu 500 gingen zu dem Arzt.
Und der Rest?
Und der Rest auf die Tasche von Fidel. Deswegen, der Sohn von Fidel lebt wie
Gott in Frankreich.
Wie Gott in Frankreich.
Aber woher kommt das? Ich meine, du hast beides erlebt. Du hast damals gerade in diesen Jahren der Studentenrevolutionen, der linken Aufbrüche, die waren ja zum Teil schon auch cool in Europa, hast du erlebt, dass man hier hofft, dass eben die Armutsschere sich schließt. Und du hast erlebt, dass dass Sozialismus anders betrachtet wird als in den Ländern, wo er letztlich in Südamerika natürlich gelebt wird. Wie geht's dir da mit dieser...
Die verkaufen eine Illusion. Ich werde dir was sagen. es macht Spaß mit einer, der links denkt, aber der...
Der arbeitet...
Zum Beispiel Marx gelesen hat, Nietzsche gelesen hat, Engels gelesen hat und alle anderen gelesen hat. Aber wenn du es nur gehört hast und nicht gelesen hast, dann verstehst du nicht. Warum? Weil es ist nicht dasselbe, wenn du Bertolt Brecht heute liest oder Bertolt Brecht heute. Mhm. Es ist nicht dasselbe, wenn du Marx und Engels liest und nicht heute. Mhm. Aber die wissen zum Beispiel nicht, wer Karl Marx war.
Ihr habt euch ja wahnsinnig in dieser Studentenzeit mit den Inhalten auseinandergesetzt. Was ist dein Kritikpunkt bei Karl Marx?
Karl Marx, der hat nie in seinem eigenen Leben gearbeitet.
Das hat seine Frau auch gesagt.
Ein fauler Hund. Ja. Die Frau hat ihn immer
unterstützt.
Okay. Mhm. Nachdem die Frau tot war, hat Engels ihn unterstützt. Mhm. Von den Kindern, die er hatte, 3 sind die gestorben.
Marx hatte, glaube ich, 5 und 3 sind verhungert.
Verhungert, ja. Weil er nicht arbeitete. Mhm. Verstehst du? Und dann sagst du heute Marx und so und so und so. Hör mal zu, lies mal ein bisschen. Wenn du ein bisschen lässt, ein bisschen dich
bildest,
dann wirst du sehen, dass es eine Illusion ist. Es ist sehr romantisch. Mhm. Ich sage immer zum Spaß, eines Tages war ich mit einer Hütte und einer Polera vom Che Guevara hier und ein Professor an der Universität in München sagte mir, Herr Cortez, warum sind Sie so angezogen? Sind Sie mit diesem Che Guevara-Look, sind Sie vom Links? Sag ich, nein. Ich habe diese Mütze und diese T-Shirt, damit die wissen, dass wir in unserem Land die linken, faulen Toten gestorben sind. Mhm. Und wissen Sie warum? Weil nur wenn wir arbeiten, können wir weitergehen. Mhm. Anders, schau mal, der war in Bolivien. Mhm. Ja? 1978. Und da wollte er das Land an den Bauern geben. Und ein Bauer hat ihm gesagt, Che Guevara, weißt du was? 1950 haben wir schon das Land bekommen.
Ja eben, also, das gehört euch ja schon.
20 Jahre später gekommen.
Du bist gekommen.
Zu spät. Liest ein bisschen. Mhm. Also, du musst dich mindestens...
Aber er scheint ein Mann gewesen zu sein mit Charisma, dass es da heute noch so viele gibt, die da in irgendeiner Form hier reflektieren.
Butch Cassidy, ein Sundance Hit, der war auch Charisma, die hatte auch Charisma. Bonnie and Clyde, die hatten auch Charisma. Wie heißt der andere Gauner, der Italiener?
Ja,
der hatte auch,
Al Capone.
Al Capone hatte auch Charisma, also ja, mit Charisma kann man nichts machen.
Ja, okay. Okay, aber das ist, finde ich, insofern interessant, weil nämlich jetzt, das ist schon eine spannende Sache, die du sagst, weil wir ja gerade in einem Jahrhundert leben, wo die Frauen auch endlich wieder ein bisschen mehr Aufwind bekommen. Und das, was du sagst, bestätigte zumindest die Frau von Marx sehr wohl. Karl Marx' Frau hat sehr wohl bestätigt, dass das Geld von ihr gekommen ist und dass hier die großen Einkünfte auf der Männerseite nicht da waren. Das ist wahr.
Und eine Sache, die über die Frauen sprichst, die Frauen in der ganzen Welt, ich sage immer, man sagte vor 30 Jahren, wach ja nie die Chinesen, weil die sind sehr gefährlich.
Wecke sie nicht auf, ja.
Ja, wecke sie nicht auf. Ich sage, Gott sei Dank, dass wir die Frauen geweckt haben. Mhm. Die Frauen, die sind, möchte ich sagen, intelligenter als wir Männer. Die Frau fühlt und die Frau kämpft. Der Mann, der hat nicht... Wir haben wie sagt man das auf Deutsch?
Scheitel oder was?
Nein, was wir im Kopf haben.
Unser Gehirn, Gehirnhälften.
Ja.
Gehirnhälfte.
Die Gehirnhälfte. Bei der Frau beide funktionieren. Bei einem Mann funktioniert nur einer. Deswegen ist die Frau, wenn sie hasst,
Ist sie gefährlich, ja?
Ist sehr gefährlich. Wenn sie liebt, ist sehr gefährlich. Und wenn sie kalkuliert, ist wesentlich besser als der Mann. Der Mann ist superficiell. Die Frau geht ein bisschen
in die Tiefe, ja.
Tiefer.
Aber das ist natürlich auch was wir bei unseren Studentinnen merken, dass es sehr oft so ist, während die Jungs, obwohl die natürlich kein Jungs-Bashing hier, aber während die Jungs noch ein bisschen mit sich beschäftigt sind, oft in der Pubertät, viele Mädels beenden ihr Studium in Mindestzeit und beenden ihr Studium wirklich mit guten Noten auch. Also absolut.
Die besten Schüler, die ich habe, sind Frauen. Mhm. Und warum? Weil die müssen sich selbst demonstrieren, dass die gut sind, aber vor allen Dingen müssen den Männer demonstrieren, dass die nicht weniger als die Männer sind. Ja. Und die sind wesentlich verantwortlicher, wesentlich studiös.
Ja. Akademischer,
und,
ja.
Akademischen.
Ja, und das finde ich so süß, weil als ich irgendwo auf der Straße mit dir gegangen bin in Santa Cruz, gab es eine Studentin, die gekommen ist und mir gesagt hat, ah, dein Vater hat mich so unterstützt und das war wirklich was, was ich sonst nicht geschafft hätte und der hat an mich geglaubt und die sitzt jetzt irgendwo in einem Aufsichtsrat. Also du hast ja wirklich schon ein paar weitergebracht. Jetzt haben wir gesagt, wir hätten die Chinesen nicht aufwecken sollen, nachdem wir offensichtlich am Ende des US-amerikanischen Imperiums angekommen sind und China jetzt so die neue Weltmacht wird, sollten Südamerika und Europa jetzt näher zueinander rücken und wirtschaftliche Verbündete machen? Wie siehst du denn, wie ist deine Einschätzung da, was China angeht?
Die Chinesen sind sehr gefährlich. Hm. Die haben eine imperialistische Mentalität. Erstens einmal. Zweitens, die sind die Held, ich war in China. Also, was ich dir sage, habe ich mir nicht jemand erzählt. Ich war da. Ein Teil von China sind Kapitalisten. Hongkong und was die Engländer hinterlassen haben. Und den anderen Teil von China sind Sklaven. Aber Sklaven? Sklaven. Die arbeiten, um was zum Essen zu haben. Nichts mehr. Die dürfen nicht denken, die dürfen nicht sprechen, die dürfen gar nichts. Und die anderen Chinesen, dass sie eine Mentalität, eine imperialistische Mentalität haben, die können jetzt einen Krieg nicht anfangen in der Welt. Und die haben, möchte ich sagen, einen Krieg finanziell und wirtschaftlich in der ganzen Welt gewonnen. Mhm. Nicht nur angefangen, gewonnen. Alle Firmen, die in den USA sind, die Hälfte und mehr sind von Chinesen, die Banken.
An welche Banken denkst du dann? Was haben die Chinesen gekauft zum Beispiel?
Der Santander.
Santander das natürlich, den
Chinesen.
Ja.
Ich kann dir mehrere Banken, sogar die Deutsche Bank, die haben mitgemischt. Mhm. Was machen die Chinesen? Die kommen nach Bolivien und sagen, also Bolivianer, möchtest du diese Straße machen? Okay, das kostet 500 Millionen
Okay. Dollar und Euro, was auch immer, ja.
Gebe ich dir das Geld, aber du kaufst mir die ganzen Maschinen, du kaufst mir die Lastwagen, du kaufst mir das. Bevor es angefangen ist, hat er schon sein Geld zurückbekommen.
Und die Abhängigkeit bleibt.
Und du musst die nächsten zehn Jahre abhängig von mir sein. Hm. Und das sind die in Europa, in fast ganz Europa. Bis ein intelligenter Österreicher gesagt hat, Chinesen outside. Raus. Warum? Weil er hat gesehen, wie die Chinesen nicht dem Wort gehalten haben.
Und sie haben viel gekauft. Also sie haben in Griechenland den Hafen von Piräus gekauft und natürlich haben viele das Gefühl, ich meine, die moderne chinesische Seidenstraße geht bis vor die Tore Wiens mit Bratislava natürlich.
Genau.
Also wo viele sich schon die Hände reiben und hoffen, dass es uns was bringt. Aber ich glaube auch, dass Chinesen oder dass China nur über wirtschaftlichen Erfolg beeindruckbar ist und nicht über Menschenrechte und Co. Klar.
Bevor ich hierher kam, ich habe fast 3 Stunden mit dem Botschafter von China mich unterhalten. Und da sagte ich, China ist sozialistisch oder kommunistisch? Lacht er, sagte, ei, ei, Herr Cortes, China ist Kapitalist, absolut. Aber wie möchten die Leute glauben, dass wir sozialistisch sind? Sie waren ja in China. Sie kennen China. Also, man sollte jetzt wissen, endlich in der Welt, dass wir, die Chinesen, das nächste Macht der Welt sein werden. Die sind bewusst und die sagen es einfach.
Die sind selbstbewusst, ja.
Ja, absolut.
Also das heißt, sie waren ja schon mal eine Hochkultur, Macht. Eine Macht. Sie sind es und sie werden es also schon auch wieder
das
sein.
Das ist, was er mir sagte. Mhm. Wir waren es, wir sind und wir werden sein. Mhm. Und die Europäer, die träumen immer noch von dem, was sie waren. Mhm. Aber sie nicht, wissen nicht, was sie nach vorne, die sehen nicht nach vorne. Und die Amerikaner, die haben das Spielzeug von der Hand bekommen,
ja, die haben's
als der
verloren.
Osten gebrochen ist. Und der Putin zum Beispiel, sagte er, sagen Sie mal, ich werde Ihnen ein Beispiel, damit Sie mich verstehen, sagt er mir. Die ganzen Musulmanen, die sind nach Russland gekommen und haben gesagt, wir möchten hier eine Moschee bauen. Ja. Was hat der Putin gesagt? Natürlich, morgen könnt ihr bauen. Aber übermorgen gehe ich
zu euch
und dann werde ich meine Kirche orthodox bauen. Und da sagten die, nein, das dürfen sie nicht. Ja, wenn ich nicht darf, dann darft ihr auch nicht. Schluss. Find von der Diskussion.
Ja, das ist schon irgendwie der Punkt. Also das mit China wird spannend. Wir sehen aber auch, dass jetzt neben China auch natürlich Afrika mit erwacht. Die Frage ist, was macht es mit diesen Machtverschiebungen? Wird es dein Land zum Beispiel zerreiben? Ist es was, wo ihr weit genug weg seid? Ist es was, was Europa in der Form zerreiben wird? Denn eines haben wir in Europa mit den Chinesen gemeinsam. In den nächsten Jahrzehnten gehen ganz viele in Pension. Und China hat nicht dafür vorgesagt, hat keine Sozialsysteme. Das ist schon auch der Punkt. Also das wird ein Problem.
Das ist ein sehr großes Problem, weil du musst bedenken, es sind 1400 Millionen Chinesen.
Wow.
Und die Tausend...
Die in Pension gehen.
In Pension gehen. Ja. Du willst glauben, heute, in diesem Augenblick, ein paar Chinesen sterben aus Hunger, weil die haben nichts zu essen.
Ja, also da war ich schon auch erstaunt, das muss ich ehrlich sagen, weil man China doch mit diesen verschiedenen Seiten sieht. Ich habe in Wien eine Frau kennengelernt, ich habe gefragt, wie alt sie ist, und sie war witzig und hat eben erzählt, und sie kommt aus einer sehr ländlichen Region in China und sie hat nicht gewusst, wie alt sie ist. Ich sage, warum weißt du das nicht schon nach in deinem Führerschein? Nein, sie war bei den Volkszählungen, die kamen dort nicht vorbei. Also ihr Frauenarzt hat aufgrund ihres Mutter-Kind-Passes und der Geburten ungefähr eingeschätzt, in welchem Alter sie ist. Aber es gibt dort sogar noch Länder und Gegenden, wo die Volkszählung, wenn du da nicht da bist oder woanders bist am Feld, ja, dann bist du halt nicht mitgezählt. Also gibt es auch noch.
Das ist noch schlimmer in China. Ich war in China und die Doktora Chang, sie sprach wahnsinnig gut Spanisch, sie hatte meine Führer, sie hat mir gezeigt, was China ist. Und als wir draußen waren, sagte ich, wie viele Einwohner haben die hier? Und dann sagte der Bürgermeister, ich weiß es nicht, weil mehr sind auf dem Land.
Ja.
Nein, aber sie müssten wissen, wie viele Einwohner sie haben. Ja, sagte er, wir haben gedacht, es sind ungefähr so und so viel. Ja. Und dann sage ich zu ihm, aber wie machen Sie es mit dem Geld für die Schule, mit dem Geld für die Versicherung? Versicherung, was ist das? Also Altheimer. Versicherung, das kennen die nicht.
Eine Altersversicherung, ja.
Das kennen die nicht. Aber noch schlimmer als das, die dürfen nicht andere Radio hören, als die Regierung die Radios hat. Und die Regierung kann sagen, heute ist Sonntag und einen schönen Sonntag an euch alle. Und die glauben, heute ist Sonntag. Schluss.
Ein eine andere große Macht, die gerade erwacht, wo es ganz anders ausschaut als in China, muss man sagen, ist Indien. Also Indien siehst du schon als etwas, was nicht mit China in der Form vergleichbar ist, schon mal allein aufgrund des Bildungssystems, hast du in einem Interview gesagt.
Absolut. Und ich würde dir sagen, ich war in Indien und wir haben einen Volkswagen gekauft. Wir haben ganz Indien durch...
Seid ihr abgefahren? Ja.
Abgefahren. Goa, das sind eine ehemalige portugiesische Kolonie, Goa, da sprechen die Portugiesisch. Aber alle sprechen Englisch mit dem Akzent vom Dialekt, weil es sind 120 Dialekten in Indien. Aber alle sprechen Englisch.
Das kann man in China nicht sagen, ja.
Ja, erstens einmal. Zweitens, die ganzen Indern, die sind in England, USA, in Europa.
In den Schulen, in Universitäten.
In den Schulen und Universitäten. Ja. Und alle kommen zurück. Mhm. Alle. Und die sind die Vorsitzenden von den ganzen Firmen da. Mhm. Und das Gute ist, du hast einen sehr großen Markt. Also du brauchst ein Auto und du hast die billigsten und guten Autos in Indien, die Indianer kaufen. Mhm. Also Exportare.
Die Inder meinst du? Die Inder.
Ja. Inder, ja. Und die leben nicht vom Exportare. Mhm. Weil die haben inside so viele Käufer, dass es, wenn es
aber da könnte man jetzt sagen, dass es in Wahrheit ein Erbe aus der Kolonialzeit ist, dass eben hier die Great Britain, das große Empire hier für Englisch gesorgt hat. Und das ist halt jetzt neben vielen Nachteilen einer der Vorteile, die China nicht hat. Ja, okay.
Ja. Und du musst Folgendes bedenken. Der Bürgermeister von London
ist Inder.
Ist ein Inder. Und wenn du mit den Leuten sprichst drüben, die fühlen sich nicht anders als Inder, aber die leben in England.
Ja.
Ich würde dir was sagen. Ich hatte einen vor 30, 40 Jahren bei einer Zeitung, Süddeutsche Zeitung, geschrieben, dass die Deutschen, die machen einen ganz großen Fehler mit dem Gastarbeiter, sagte ich. Es kommen Türken, Griechen, Jugoslawen, Spanier und
Nordafrikaner auch.
Nordafrikaner nach Deutschland, weil das sind Arbeitskräfte. Aber die glauben, dass die untereinander sich heiraten werden. Nein, ein Türke heiratet diese Griechen, der Grieche heiratet diese Spanier, der Spanier heiratet diese Türke und mehr von denen heiraten 1000 auf Deutschen. Mhm. Aber die ganzen Türken, die hier, nur um irgendwelchen zu nehmen, die in Deutschland sind, die fühlen sich Türken in Deutschland. Mhm. Sobald sie in der Türkei sind, sind sie Deutsche.
Ja, absolut.
Und die Griechen so, und die anderen so, und die anderen so. Was ist das? Das sind Mestizen, das ist ein Mischmasch von tausend Nationalitäten. Und das, was wir haben in Südamerika.
Ja, das ist ja letztlich, du kommst aus einem plurinationalen Land, muss man sagen.
Genau. Was erwarten wir in Südamerika? Dass Europa, Südamerika, und das ist lustig, wir hoffen, dass den Europäer uns helfen und der Europäer hoffen, dass die Südamerikaner irgendwie mal die Zukunft zum Beispiel sein werden. Mm.
Ja, und ich kann dir auch sagen, wo konkret. Also ich habe in Österreich ein Beispiel. Wir haben in Österreich ein massives Problem, Pflegekräfte zu finden und viele Organisationen, ich kenne also namentlich zwei große, orientieren sich bereits in Richtung Südamerika und versuchen hier natürlich Pflegekräfte loszueisen, günstig Krankenschwestern und Pfleger aus Kolumbien, aus Argentinien abzuziehen. Wahrscheinlich eine Entwicklung, ja, die jetzt mal unmittelbar uns hilft, aber auch bei euch werden, glaube ich, die Pflegekräfte gebraucht, oder?
Aber es ist, wenn die Sprache nicht ein Obstakel wäre, wäre es sehr schön. Das Problem liegt daran, dass in Südamerika Spanisch sprechen oder Portugiesisch und nicht Deutsch.
Aber viele waren auf deutschen Schulen, also die aus reicheren Häusern kommen. Es gibt viele internationale deutsche Schulen.
Wenn die aus reicheren Häusern kommen, dann werden die nicht Krankenschwestern werden. Ja? Aber es wäre sehr schön, wenn man so ein Programm drüben machte, um die Sprache zu lernen, weil es ist folgendermaßen auch noch, es ist nicht dasselbe, was wir jetzt auf Deutsch sprechen, das ist ganz einfach, aber wenn du Krankenschwester bist,
natürlich,
die
die Fachbegriffe,
die Fachbegriffe sind anders, dass du die musst unbedingt haben und schreiben und verstehen.
Wenn man sich das jetzt mal anschaut, also vielleicht Südamerika ist reich an Bodenschätzen. Also alleine, als ich durch Bolivien gefahren bin, ich denke da an die Boraxfelder, an Lithium, momentan sehr gefragt, Erdgas, Gold, Silber, Zink und Co. Warum ist dann der südamerikanische Kontinent per se ärmer als der europäische? Denn wie du sagst, nicht alles war schließlich ein koloniales Erbe.
Das Geschäft von den Politikern ist, arme Leute ärmer zu behalten
und reicher, reicher zu machen.
Und reicher, reicher zu machen. Weil das ist das Geschäft. Sagte Maduro, sagte unser eigener Präsident Evo Morales, dass ein Lügner ist, der Pinocchio, und die anderen.
Ja, dafür sind sie auch im Gefängnis gelandet.
Genau.
Letztlich.
Die ganzen Linken, die sagen, du musst aufpassen, dass den Leute so ignorante, wie sagt man auf Deutsch?
Ignorant.
Ignorant wie möglich bleiben, weil an dem Tag, an dem sie nicht mehr ignorant sind, dann wählen dich nicht
okay,
mehr.
Das heißt, man muss sie quasi so uninteressiert halten, damit sie auch weiterhin einen wählen. Was wäre denn die Chance für Südamerika? Weil ich meine, Lithium, Erdgas, Gold, Silber, Zinn, natürlich ist vieles schon abgebaut, aber es ist vieles immer noch da. Wie würde denn, was wäre denn die Lösung?
Die Lösung wäre, dass wir Bolivianer endlich versuchten, das war der Grund, warum ich die Bücher gemacht habe und geschrieben habe. Das ist der Grund, warum ich an der Universität unterrichte.
Also Bildung ist der
Key. Bildung ist der Schlüssel. Ohne Bildung, die Leute sind wie blind. Und die Politiker, die sind so schlau, dass die, wir haben unser Präsident, der sagt, man müsste wie der Fidel Castro, dass es jetzt eine Potenz in der ganzen Welt ist, nachfolgen. Und wir müssen ihn eines Tages wie Kuba sein.
Ja. Ist es Kuba so schlecht gegangen wie heute.
Die Partei heißt Movimiento al Socialismo, das heißt Bewegung zum Sozialismus, wie in Kuba. Ich sage an allen Leuten, in alle meine Konferenzen, in der ganzen Welt, wo ich gehe, ich zahle jedem, der von Kuba träumt, der Ticket one way. Mhm. 20 Jahre kann er wieder zurück, aber muss arbeiten wie ein Esel. Warum? Weil die verkaufen eine Illusion, dass es nicht gibt.
Was ist die Illusion, die Sie verkaufen? Die Illusion, dass alle Menschen gleich sind, alle gleich viel verdienen, alle das gleiche Recht haben, ohne viel arbeiten zu müssen? Ist das so die Idee?
Erstens einmal das. Und zweitens, anstatt den Niveau
zu heben,
wir werden alle gleich
nivelliert. Aber es gibt ja auch jene, die zumindest in Europa sagen, ist es nicht toll, dass jemand aus dem Proletariat wie Evo Morales, ein einfacher Bauer, hier Präsident geworden ist? Also hat man nicht die Chance, dass man dann, wenn man jemanden von ganz unten mit den Problemen von ganz unten holt, dass man dann mehr Menschen erreicht? Das ist ja schon ein bisschen die Propaganda, die bei uns verkauft wird.
Ja, und das ist schade. Das ist wirklich schade, weil Evo Morales hat hinter sich Leuten, die von den Internationalsozialisten denken, arbeiten und lassen ihm sagen, wie ein
Sprachrohr.
Wie heißt der
Sprachrohr? Wie eine Puppe, wie eine Handpuppe.
Wie eine Handpuppe, genau. Und der sagt nicht, was er... Wenn du mit ihm sprichst, ich habe einmal fast eine Stunde mit ihm gesprochen, der sagt zu mir, aber mir würde das gesagt, mir haben das gesagt. Und der sagt, was die Leute vom Links in der ganzen Welt, also die nennen sie jetzt, als der Ostblock kaputt gegangen ist, da haben die sie eine Invention gemacht, die Sozialismus von dem Siglo XXI.
Siglo XXI ist der Club 21.
Der Club 21, ja.
Okay.
Sozialismus von dem 21. Club. Mhm. Und das wurde in Brasilien gemacht und gegründet.
Aber es gab ja auch viele, die gesagt haben, dass die Linken in Südamerika mit den Geldern der Holländer bezahlt wurden.
Auf jeden Fall. Holländer, Deutschen und Spanier.
Aber mit welchem Interesse? Was ist das Interesse, dass die... Dass die
Macht.
Okay.
Und du sagst vorher, es gibt in Bolivien Lithium, Erdgas, Gold, Silber, Zink. Die denken wie Kapitalisten. Die denken wie die alle Kapitalisten. Die möchten Geld und Macht haben. Schluss.
Gib uns als letzten Punkt vielleicht noch so einen Ausblick. Wenn man sich Südamerika anschaut, und wir sind ja mittlerweile in einer globalen Welt zusammengerutscht. Also Bolivien ist immer noch eines der ärmsten Länder dort, das sich aber vom Entwicklungsfaktor her ganz gut entwickelt. Wer liegt momentan vorne? Wem traust du in Südamerika so ein bisschen eine Prognose in den nächsten Jahren durchaus zu, dass sie noch irgendwie durchstarten?
Uruguay. Uruguay, weil die haben eine sehr gute Studenten, gute Education, sehr gute Education.
Ich war in Uruguay, ich habe mir angeschaut, was war das? Punta del Este?
Punta del Este.
Da ist, wo irgendwie die ganzen Schauspieler, das ist so ein bisschen ein Florida des Südens dort, also wo die alle ihre Häuser haben. Und ich war in... Montevideo. Das fand ich furchtbar. Montevideo war nichts für mich, aber Uruguay hatte ich auch das Gefühl, dort sind die Menschen wirklich gebildet und ich habe keine Armut gesehen.
Genauso wie Chile.
Ja.
Leider, Chile jetzt hat einen Leuten vom Links. Aber warum sollen wir nach Südamerika? Gehen wir hier in Europa? Pablo Iglesias in Spanien, der hat Politik gemacht, solange er reich geworden ist. Und jetzt macht er keine Politik, weil der hat schon das Geld und die Power, was er wollte. Schluss. Gehen wir zum Beispiel nach Frankreich oder nach England, nach Griechenland, wo immer wo du hingehst. Es ist leider, dass die Welt nicht versteht, dass, wenn man arbeitet, wir sagen immer, wenn du arm bist und reich sein möchtest, musst du die einzige Möglichkeit von der Armheit zu der...
Von Armut zu Reichtum zu kommen?
Zu Reichtum zu kommen ist...
Lotto-Sechser?
Nein, der Produkt... Produktion.
Ja.
Und wenn du Produktion hast, dann musst du Inversion.
Ja.
Wenn du Inversion hast, musst du wenn du Inversion hast, dann hast du Reichtum. Und Reichtum kannst du nur, also die Inversion gibt dir Arbeit.
Und das siehst du das? Also ist es durchaus etwas, wo du sagst, nach diesen ganzen Hugo Chavez und Evo Morales und so weiter, kommt da auch wirklich was? Oder sind da schon die nächsten Verbrecher der Kirchner-Gruppe am Start?
Es ist so. Die Ökonomie hat die Zyklus. Mhm. Ja?
Es gibt ganz klare Zirkel, ja? Also wie sagt man da, Wellenbewegungen.
Wellenbewegungen, ja. Genau. Die sind jetzt gerade hier unten.
Mhm, Talfahrt.
Talfahrt. Die werden jetzt hinaufgehen. Mhm. Und dann gehen die hinauf, dass es so gut wird, dann kommen wir die Linken, machen es kaputt.
Ein Paradigmenwechsel hinunter.
Genau. Mhm. Und dieses Hin und Her hilft einigen Reichen vom Links oder vom Rechts.
Deswegen wird die Schere in der Welt zwischen Reich und Arm immer größer.
Genau. Aber das Volk an sich selbst wird nie besser. Und das Schlimme ist, dass die Education sehr schlecht ist in unseren Ländern. Zeige dir ein Beispiel, damit du mich besser verstehst. Der Evo Morales sagte, man muss jetzt Spanisch und irgendeine originale
Sprache, Quechua oder
Aymara oder Guarani, anstatt zu sagen Spanisch und Englisch oder
Deutsch, was auch immer.
Oder Deutsch oder Chinesisch. Was sinnvoll wäre. Und diese Leute, die jetzt Spanisch und Quechua oder Aymara sprechen,
ist ein Dialekt,
die sind
de niemand, facto.
Ist ein Dialekt. Ja. Ohne, die kannst du nicht schreiben.
Ja.
Wenn du nicht Spanisch sprichst.
Ja, und das
nicht.
Machen die Chinesen natürlich besser, weil die sagen grundsätzlich, ihr habt alle eure 1000 Dialektformen, aber es gilt Hochmandarin, es gilt Mandarin als Wirtschaftssprache und Englisch selbstverständlich auch.
Genau.
Und das können jetzt nicht alle dort, aber Mandarin ist etwas, nein, man muss jetzt nicht eine regionale Dialektart lernen.
Genau. Ja.
Es war so spannend, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Heute mal was Innerfamiliäres.
Es hat mir unwahrscheinlich gefreut, vor allen Dingen möchte ich sagen, ich möchte dir gratulieren. Ich weiß, was du erreicht hast. Ich weiß, dass du das alleine erreicht hast. Ich weiß, wie du dich immer, jedes Jahr, möchte ich sagen, entwickelt hast. Du hast eine schöne Familie.
Dankeschön.
Du hast zwei Kinder, die hoffentlich
und Enkelkinder.
Folgen in die Mutternacht und zwei, und das macht mir zu alt, weil jetzt...
Jetzt bist du Ur-Uropa.
Ich bin jetzt Ur-Uropa. Und wenn die mich fragen, warum, du bist noch jung, sage ich, ja, aber ich habe jung angefangen. Und es hat mich unwahrscheinlich gefreut und vor allen Dingen einiges, was ich sagen möchte, es ist unwahrscheinlich, wie wir parallel unserem Leben, ohne es zusammen zu sein, gehabt haben. Du bist sehr erfolgreich, ich bin sehr erfolgreich, aber ohne dass wir zusammen gewesen sind, 20 Jahre, 21 Jahre. Und wir haben uns getroffen und wir sind so, als ob wir gestern zusammen gewesen wären, und wir sind die letzten 5 Jahre nicht mehr wegen des Covids nicht zusammen gewesen. Und es freut mich unwahrscheinlich, dass du wieder mal in Bolivien kommst. Und es würde mich sehr freuen, dass der Xavi, dein Sohn, zu mir kommt, damit er
dort studiert. Jawohl.
Studiert. Ich habe ein Programm im Fernsehen, da warst du auch als eingeladen. Und ich müsste es...
Das war cool, im bolivianischen Fernsehen. Ja, ja.
Nein, nein, und vor allen Dingen, die Leute, die haben gesehen, und wie meine Tochter sehr erfolgreich ist, wie viele Bücher geschrieben hat, wie eine Unternehmerin ist und wie hoch sie zur Zeit ist.
Dankeschön. Und deswegen glauben wir eher an die Genetik als an das Horoskop. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.